bin Raphael Vogt.
Und ich bin Kathi Borg.
Zusammen reden wir in unserem Podcast Van und Davon über Vanlife, Camping, Reisen als Familie und alles rund ums Wohnmobil.
Und wir werden von ganz tollen Menschen unterstützt.
Das sind Jenny und Lukas.
Ja, und Pixie.
Stimmt. Zusammen stehen sie hinter der Camping-App. Das tun wir auch.
Und damit starten wir. Viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Kathi.
Raphael.
Hallo, ihr Lieblingscamper.
Ja, schön, dass ihr auch wieder dabei seid.
Wir haben heute eine längst überfällige Folge auf dem Tisch, vom Mikro, in unserem Herzen. Und ich freue mich total, dass wir sie uns endlich vornehmen. Ich habe sie irgendwann mal angekündigt, als hätten wir sie schon aufgenommen. Aber wir haben nur über die Atlantikküste gesprochen, Frankreichs, und nicht über die Normandie, also nicht explizit. Und jetzt endlich widmen wir dieser Region eine ganze Folge. Ich bin total aufgeregt, dass wir das tun, weil du weißt es wahrscheinlich mit am besten von allen um mich herum. Mich hat diese Zeit dort sehr geprägt und auch die ganze Region. Also ich bin wirklich stark verwurzelt. Ich frage dich heute nicht, was heute so los ist. Irgendwas ist ja immer, das wissen wir ja schon. Und heute will ich dich was anderes fragen.
Okay, bin gespannt.
Weißt du eigentlich, wann ich das erste Mal von einem Polizisten im Straßenverkehr am Steuer angehalten wurde?
Oh, das hast du mir erzählt. Mit 7? Ah, 11.
Eher 11 als 7. Also mit 7 war ich auch schon am Steuer unterwegs, aber das muss so ungefähr mit 10 gewesen sein, als mein Großvater noch gelebt hat. Er hat mir das Fahren beigebracht. Das fing so ungefähr mit, ich würde sagen, 5, 6 an. Zuerst auf dem Traktor bei ihm auf dem Gelände, dann irgendwann mal in dem Fahrzeug meiner Oma, dann irgendwann mal durfte ich an den Citroën von ihm. Das war wirklich auch noch so ein ganz alter Citroën, so ein CX. Großartiges Teil. Und dann ging es relativ früh schon auf die Straße. Das war eben auch eine sehr ländliche Gegend in Frankreich. Da war sowas noch möglich zu der Zeit. Dennoch haben wir uns irgendwann mal anhalten lassen. Da war sowas wie eine Mausefalle und die Flick, also so nennt man die Polizisten in Frankreich, haben von Weitem schon geguckt. Und mein Großvater hat ganz aufgeregt angefangen, an seinem Gurt zu nesteln, denn er war nicht angeschnallt. Und ja, die haben uns angehalten. Ich saß dann auf 2 Telefonbüchern. Auf der linken Seite am Steuer. Und mein Großvater guckte und fuhr das Fenster runter. Und der Gendarme, jetzt nennen wir ihn mal Gendarme, schaute ihn an, lächelte und sagte, ja, Sie wissen wahrscheinlich, warum Sie sie anhalten. Und mein Großvater so, ja, Und komischerweise waren die beiden schon irgendwie recht konspirativ an dieser Stelle, denn es ging eigentlich nur um sein Anschnallen. Es ging gar nicht darum, dass da ein 10-Jähriger am Steuer saß. Abgesehen davon gab es auch noch nicht dieser sogenannte Conduit accompagné. Das gibt es in Frankreich. Da darfst du, glaube ich, ab 15 in Begleitung eines erwachsenen Führerscheinträgers fahren. Offiziell mit so einem Aufkleber hinten dran. Aber das gab es da auch noch nicht und natürlich vor allen Dingen nicht für 10-Jährige. Aber der Polizist sagte ihm halt nur, ja, das nächste Mal schneiden Sie sich bitte an. Und so, ich habe das von Weitem gesehen, dass sie sich erst angeschnallt haben. Guckte dann zu mir rüber, zwinkerte mir zu und sagte dann so, gute Weiterfahrt und fahren Sie vorsichtig. Und es war also wirklich abgefahren. Ne? Aber das ist damals noch möglich gewesen auf dem Land. Und ich verbinde wirklich mit dieser ganzen Region, der ganzen Normandie, so viele Erinnerungen, die ich auch natürlich mit meinem Großvater verbinde, weil er auf diesen Fahrten, die er mit mir gemacht hat, mir immer unglaubliche Geschichten erzählt hat. Er konnte wirklich eine Geschichte über jeden Busch erzählen, über jede Wiese, über jedes Haus, über Dörfer. Und das geht alles zurück auf den Zweiten Weltkrieg. Denn er hat da so seine Jugend erlebt, seine erste Liebe, seine Verletzungen, Kriegsgefangenschaft, Kampf, Verlust. Ne? Also so ganz einschneidende Erlebnisse, die er schon recht früh im Leben hatte. Und das hat ihn dann auch natürlich für sein ganzes Leben geprägt. Das war jetzt keiner, der, ich sag mal, mein Großvater war kein Kind von Traurigkeit. Also er war eigentlich ein sehr positiver Mensch und dennoch wahnsinnig geprägt durch diese, in Anführungszeichen, paar, aber sehr intensiven Jahre, die er eben in seiner Jugend und als junger Erwachsener dort erlebt hat. Denn die Normandie ist eben sehr, sehr, sehr stark geprägt durch den D-Day, also durch den Tag der Befreiung Europas, beziehungsweise sind die Alliierten damals in der Normandie gelandet, um Europa zu befreien und sich das erste Mal dem Deutschen entgegenzustellen, also das erste Mal wirklich ernstzunehmend. Und von da aus wurde dann Europa befreit. Der Tag, an dem das passierte, das war der 6. Juni 1944 und der Krieg ging dann fast noch ein ganzes Jahr. Aber da nahm das Ganze seinen Anfang und es ist einfach unfassbar viel Blut vergossen worden in dieser Region. Es ist einfach alles zerstört worden. Und mein Großvater war eben mittendrin und konnte natürlich viele Geschichten erzählen aus dem Krieg selber noch, aber eben dann auch aus der Zeit, wo dann die Alliierten kamen und diese Region quasi rasiert haben. mit allem, was da war. Und natürlich auch viel Kollateralschaden hinterlassen haben, neben den vielen militärischen Opfern, was man auch wirklich in jedem Ort sieht, weil fast kein Ort nicht einen Friedhof hat, der voll mit weißen Steinen ist, nämlich eben ein Militärfriedhof ist. Das möchte ich vorweg sagen. Also ich werde immer wieder ein bisschen auf diese Zeit zurückkommen, weil sie halt wirklich diese Region einfach sehr stark prägt. Trotzdem ist sie unglaublich schön und man kann davon auch ein bisschen abstrahieren, aber man wird dort, wenn man dorthin reist, schon immer wieder daran erinnert, was passiert ist. Und uns lehrt die Geschichte, die Dinge wiederholen sich immer wieder. Und ich glaube, dass es manchen Menschen auch gut tut, schon auch nochmal in sich zu kehren und das zu reflektieren und festzustellen, wie wenig wir mit der Zeit eigentlich auch kollektiv lernen, weil sich die Dinge eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, immer wiederholen. Die Normandie. Wir haben Empfehlungen für euch. Wir haben zum einen bestimmte Orte, die wir euch empfehlen wollen. Wir haben Regionen, die wir euch empfehlen wollen. Wir wollen euch ein Lebensgefühl vermitteln mit dieser Folge. Ich glaube, ich habe die Normandie grob geschätzt ungefähr 70 Mal besucht. Wir haben sie zusammen bestimmt 3-4 Mal besucht. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht gezählt. Ich möchte besonders hervorheben, dass du angeregt hast, dass wir eben auch mal Orte entdecken, die ich vorher noch nicht kannte. Und das war besonders, da dachte ich irgendwie so, ja, stimmt eigentlich. Ich meine, ich besuche immer wieder dieselben Orte und fahre über dieselben Straßen und alles. Und es hat noch einiges, also die Normandie hat noch einiges zu bieten, was ich nicht kenne. Und das ist ganz toll, weil eben dadurch auch so ein bisschen neue Impulse bei mir gesetzt wurden. Und ja, 70 Besuche hin oder her. Ich habe mit in den paar Malen, die ich mit dir zusammen da war und auch teilweise wir als Familie da waren, wirklich noch einiges Neues entdecken können. Dafür danke ich dir an dieser Stelle und freue mich schon, dass du auch diese Orte übernimmst in unserer heutigen Folge. Und nicht nur das tust du ja immer sehr gewissenhaft, sondern du bereitest ja auch immer so ein paar harte Fakten vor. An der Stelle sage ich, diese Folge ist längst überfällig und jetzt bist du überfällig, uns eine schöne Einleitung zu bieten. Neben meinem Vorwort.
Ja, Baby, ich finde die Normandie, und deswegen ist es auch so wichtig, dass du davon erzählst, du hast einfach einen Großteil deiner Kindheit dort verbracht oder fast jede Sommerferienzeit, du hast dort Großeltern gehabt und dementsprechend ja noch Familie. Deine Wurzeln sind irgendwo auch da, nicht nur in Deutschland. Und deswegen war für uns, als wir uns kennenlernten, die Normandie ja direkt auch ein Riesenthema. Und bevor wir eine Familie gründeten, waren wir schon gemeinschaftlich dort mit deinen Eltern und haben deine Oma besucht. Und das war mein erstes Mal in der Normandie. Und diese, ich sag mal, die Orte, die wir dort bereist haben, haben bei mir natürlich auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert als das, was wir vielleicht danach selber noch erkundet haben. Ihr merkt schon da draußen, wenn ihr das jetzt hört, da schwingt ganz, ganz viel mit. Viel Erinnerung, viel Leidenschaft und einfach, ja, ganz viel. Und das wollen wir euch jetzt heute ein bisschen vermitteln, weil die Normandie ist und hat eine abwechslungsreiche Küste, kulinarische Besonderheiten und einfach eine erlebbare Geschichte, die ist sondergleichen. Und diesen ganzen Stress, den wir ja alle kennen, den kann man einfach in der Normandie so großartig entfliehen, weil es hat einfach eine gewisse Weite, eine gewisse Rauheit, die aber wiederum wunderschön ist. Die Alabasterküste mit ihren wunderschönen malerischen weißen Küsten und Steilklippen ist einfach großartig. Und es ist halt einfach alles grün, es ist weit, es ist das türkise Meer und ach, es ist einfach wirklich herrlich. Kommen wir zu den Regionen. Wir sprechen von der Normandie und man muss sich auch immer vorstellen, in Frankreich wird alles eingeteilt in Regionen. Also wir haben die Normandie, die Bretagne und so weiter und so fort. Und diese Region wird nochmal unterteilt in Departements. Also die Normandie teilt sich in 5 verschiedene Departements auf, in die Region Calvados, Eure, Manche, Orne und Seine-Maritime. Das heißt, wir haben halt diese 3 Departements direkt an der Küste und dann noch die 2 weiter gen Süden. Und diese unterteilen sich nochmal in Arrondissements. Am Anfang war ich völlig lost mit all diesen Begriffen. Aber ich finde, wenn man sich einmal klar wird, die Normandie ist unterteilt in 5 Großdepartements und diese wiederum in Arrondissements, dann versteht man auch oftmals, wenn da verschiedene spezifische Orte angezeigt werden. Das fand ich total gut, nochmal hier auch zu nennen. Im Allgemeinen kann man sagen, die Normandie ist, wie gesagt, sehr weit. Sehr viel Landwirtschaft werdet ihr dort finden und sehen. Und mit 3,3 Millionen Menschen Einwohnern dort in der Normandie haben wir eine Dichte von 111 Einwohnern pro Quadratkilometer. Also recht wenig, würde ich mal behaupten. Ich sag mal, der Ballungsraum in Deutschland ist so die Nordrhein-Westfalen. Da sind es über 500 Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist halt irre. Geht man dann gen Norden Deutschlands, sind wir bei knapp 128 Einwohner. Da merkt man dann schon, das ist so ziemlich vergleichbar. Aber man hat einfach viel mehr Platz dort. Und Baby, weißt du eigentlich, woher der Name kommt? Normandie?
Ich glaube, dass er geprägt wurde von den Normannen damals.
Ja, richtig. Also gefestigt wurde er schon im Mittelalter. Und der Volksstamm der Normannen setzt sich zusammen aus den französischen Einheimischen, aber auch aus den Wikingern. Mhm. Also aus den Menschen aus Dänemark und aus Norwegen. Mhm. Also auch irgendwie sehr spannend, diese Einflüsse in der Normandie. Man sieht es auch manchmal in der Architektur und es gibt viele Teegeschäfte und so. Also das ist natürlich auch aus dem Zweiten Weltkrieg durch die Bretagne und sowas gekommen. Aber es ist sehr, sehr spannend, finde ich, diesen Einfluss auch in der Architektur noch später sehen zu können. Ich habe ja schon gesagt, dass das Klima dort auch so ein bisschen rougher ist. Das liegt natürlich einfach an der Nordküste. Man muss sich vorstellen, es herrschen dort straffe Winde. Die beste Reisezeit dennoch, ja, ist unserer Meinung nach vom Frühling bis zu den frühen Sommermonaten, weil dort ist einfach noch nicht so viel Tourismus und trotzdem ist alles auf den Tourismus schon ausgelegt und offen, weil in den Wintermonaten, gerade im Dezember und Januar, haben alle Museen noch geschlossen und viele Sehenswürdigkeiten sind noch geschlossen. Aber genau, der Frühling, da fängt es halt an, alles zu grünen und zu blühen und das macht da auch schon sehr viel Spaß und es ist noch sehr leer. Man muss sich einfach vorstellen, im Sommer, gerade im August, da sind auch alle Franzosen unterwegs, die haben da Urlaub, die haben da Ferien. Das ist einfach brechend voll. Es ist natürlich auch super schön, dort dann an die Badeorte zu gehen und so. Aber an sich würde ich sagen, Frühjahr bis zu den frühen Sommermonaten oder auch der Herbst. Einfach die beste Jahreszeit, die wir euch empfehlen wollen. Ja, und du sagtest ja gerade schon, der D-Day, der 6. Juni, das ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Der wird auch in Frankreich stark gefeiert. Und zudem gibt es noch den absoluten Nationalfeiertag in Frankreich. Das ist der 14. Juli. Und wir hatten damals das Glück, wir hatten das gar nicht so richtig auf dem Schirm wie immer. Und wir waren am 13. Juli in der Normandie und haben abends schon ein riesiges Feuerwerk erlebt, weil nächsten Tag eben der absolut größte Feiertag Frankreichs ist, wo sie den Sturm auf die Bastille feierten, also der Start der Französischen Revolution und so. Und das war total spannend und wir sind nächsten Tag weitergereist und am 14. war nochmal riesiges Feuerwerk. Also wer zu der Zeit im Juli, Mitte Juli dort ist, wird ganz, ganz viel Feierlichkeiten, ganz viel natürlich auch Nationalstolz sehen im Sinne von den Farben Frankreichs, die dort überall vorherrschen. Es werden auch noch diverse Kunstflüge gemacht mit diesen Jets, die dann auch diese Farben sprühen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Aber es ist tatsächlich dort noch sehr, sehr stark vertreten. Und das könnt ihr auf jeden Fall dann so Mitte Juli alles dort sehen. Ja, und dann, Baby, was uns auch immer, immer wichtig ist, Essen. Wir alle kennen es, Leben wie Gott in Frankreich. Also die Kulinarik in Frankreich ist einfach so groß und wichtig und gut. Und das kann sogar ich sagen als Vegetarierin. Obwohl man auch sagen muss, die Franzosen sind jetzt nicht unbedingt auf vegetarisch, vegan eingestellt. Wer noch Käse essen kann, ist natürlich gut aufgestellt. Veganer haben es tatsächlich schwer. Aber ja, die Kulinarik, gerade in der Normandie, wenn wir uns diese Region jetzt angucken, dann sind die großen drei Cs, also diese schöne Alliteration von Cidre, Calvados und Camembert, essentiell. Ihr werdet nicht drumherum kommen, werdet ihr überall sehen. Und das ist auch was ganz Besonderes. Ich habe schon angesprochen, die Landwirtschaft in Frankreich ist vor allem in der Normandie wirklich groß. Wir haben ganz, ganz viel Milcherzeugnisse, dementsprechend landwirtschaftliche Flächen für Vieh, Rinder und so, aber auch ganz viele Bäume, Apfelbäume, die überall stehen und das ist so schön, weil die blühen ziemlich lange. Das ist wirklich, wirklich toll zu sehen und dementsprechend bekommt ihr überall den besten Apfelsaft, den ihr euch wünschen könnt. Einen tollen Cidre und Calvados, das sind eben die beiden Produkte aus den Äpfeln. Einmal den Apfelschaumwein, den Cidre. Ich finde, der französische Cidre ist so ein bisschen muffig, wenn ich das sagen darf, aber trotzdem irgendwie so, so was Signifikantes, das kennt man nirgendwo anders her. Den Cider oder so, den ihr vielleicht aus England kennt, den kann man nicht vergleichen. Und der Calvados, das ist ein Apfelbranntwein, also viel höherprozentiger. Trinke ich jetzt nicht, aber ich sag mal so, wer da fein ist, der wird auch den mal verkosten müssen in der Normandie, weil es einfach so ein Klassiker ist. Ja, der Camembert, den kennt ihr doch auch alle, ganz klar. Es gibt noch andere Käsesorten aus der Normandie. Ich glaube, sowas wie Neufchâtel. Baby, da kennst du dich wahrscheinlich noch viel besser aus als ich. Oder den Livaron. Also das sind auch so ganz, ganz typische Käse. Und gerade der Camembert, der Weichkäse, ist natürlich voll aus der Normandie.
Im Allgemeinen so diese ganzen Rohmilchkäse. Ich komme später noch zu einem anderen, aber deswegen sieht man natürlich auch so viele Kühe in der Normandie.
Ja.
Und ich habe immer gesagt, guck mal da drüben, das ist so eine typisch normannische Kuh. Und da hast du immer gesagt, nein, das ist keine normannische Kuh, die gibt's überall. Ich habe gesagt, nein, das ist so eine normannische Kuh. Und nein, das ist keine normannische Kuh. Aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Kühe, da sind wir uns einig.
Ja, und das Spannende ist ja wirklich, nicht nur, dass es halt viele Kühe gibt, dementsprechend auch diese, ich sage ja, alle Milcherzeugnisse, also von Creme Fraiche über auch die Butter aus der Region, gerade um Isny herum, super, super bekannt. Und es gibt mittlerweile, also schon seit längerer Zeit, eine Herkunftsbezeichnung für Produkte aus der Normandie im Speziellen. Das heißt, ihr müsst mal darauf achten, wenn da eine Abkürzung steht wie AOP, Appellation d'origine protégée. Das sind wirklich die absoluten Herkunftsbezeichnungen, die nur aus dieser Region kommen. Ihr kennt es vom Champagner, der muss aus der Champagne kommen. Und alles aus der Normandie trägt die Kürzel AOP oder AOC, dann seid ihr euch sicher, das sind wirklich ja signifikante Sachen, die ihr euren Lieben aus der Region mitbringen könnt, die vor Ort wirklich produziert wurden und hergestellt sind. Ganz toll. Was wir auch noch gesehen haben, da komme ich später nochmal drauf, ist der Benediktin. Ihr merkt schon, irgendwie Käseerzeugnisse, Fleisch und Alkohol kommt sehr viel aus der Normandie. Benediktin ist nämlich ein französischer Kräuterlikör und wird in Bayeux hergestellt. Mit einem absoluten Geheim-Originalrezept eines Benediktinermönchs aus dem Jahr 1863 schon. Und zwar mit 27 Kräutern und Gewürzen. Ja, wir haben es vor Ort damals auch probiert. Wir haben sogar dieses Palais gesichtet in Fécamp und wir kommen auf die Stadt später auch nochmal drauf zurück. Und was auch noch ganz berühmt ist, ist der Pommeau aus der Normandie. Auch aus einem unvergorenen Apfelsaft hergestellt. Und wenn ihr in der Normandie seid, möchte ich euch ans Herz legen und Alkohol trinkt. Trinkt unbedingt den Pocito, den habe ich erst vor kurzem entdeckt. Das ist Pommeau mit Zitronensaft und Tonic und ich fand es so, so köstlich. Der ist nicht zu süß, der hat aber auch diese spritzige Zitrussäure, total schön und aber auch was Blumiges, Fruchtiges, also richtig toll. Großer Tipp von mir. Hast du noch was zu ergänzen zu all den leckeren kulinarischen Köstlichkeiten?
Die ganzen Erzeugnisse des Meeres natürlich. Wir sind ja an der Küste. Also die darfst du nicht vergessen, weil Käse und all das, Fleisch, klar und so. Aber dadurch, dass wir an der Küste sind und dadurch, dass es viele Häfen gibt, viele Fischer gibt, kannst du natürlich da ganz, ganz toll Meeresfrüchte oder Fisch essen. Aber was genau hast du bestimmt auch schon parat?
Die typischen Gerichte sind Moules frites, also die Miesmuscheln, die gibt's da wirklich überall, zusammen mit Pommes eigentlich. Oder es sind die Jakobsmuscheln, die dort auch überall zu finden sind. Tatsächlich als Muschelsammler, sag ich mal, ist man dort so gut aufgestellt. An jedem Strand haben wir wunderschöne, große Jakobsmuschelschalen sozusagen gefunden. Herrlich, dementsprechend könnt ihr auch an den Häfen so frische Jakobsmuschel essen.
Ja, und nicht nur an den Häfen, also man hat die Möglichkeit teilweise auch an den Märkten die Sachen zu kaufen, aber eben auch alle Supermärkte haben eigentlich frische Theken, wo man Fisch und Meeresfrüchte der Region kaufen kann. Da steht dann nicht AOC oder AOP drauf, aber die sind alle von da und das sind alle super frisch und ist einfach sehr, sehr ansprechend auch für jemand, der gerne Fisch isst, dann zu sehen, dass die Sachen da eben frisch auf Eis liegen und ja, teilweise, wo es dann auch so gekauft wird, teilweise auch noch lebendig ist natürlich, ne, muss man auch sagen. Es gibt ja Fisch wie zum Beispiel Hummer, den kauft man erstmal lebendig.
Da sagst du auch noch was, was für mich, für die Region oder im Allgemeinen für Frankreich auch ganz wichtig ist. In Frankreich gibt es eben diese riesig großen Supermärkte. Das ist schon bezeichnend, gibt es in Deutschland fast gar nicht mehr. Zumindest bin ich es jetzt aus Berlin auch gar nicht mehr gewohnt, weil wir auch den Platz gar nicht haben. Aber insbesondere auch in der Normandie, wenn du da zu einem Leclerc gehst oder
Carrefour.
Das sind so große Supermärkte, könnt es euch nicht vorstellen. Ihr habt da Brotauswahl, 95 andere unterschiedliche Brote und Baguettes. Dann habt ihr eine Patisserie. Und wie gesagt, wenn ihr alleine durch die Fischabteilung geht, das ist wie ein eigenes Geschäft. Es ist absurd, wie viel Auswahl dort ist und welche Größen da herrschen. Und ihr bekommt da wirklich alles von Haushaltsartikeln, Technik, zum Bepflanzen eurer Gärten könnt ihr alles kaufen über natürlich Alkohol, frischen Fisch, lebendigen Fisch, Fleisch, Käse, also irre, alles.
Ja, ist schon ein ganz deutliches Zeichen des Wohlstandes auch. Also Frankreich geht es jetzt nicht schlecht. Da mögen die Franzosen teilweise anderer Meinung sein, aber wir reden schon von zentraleuropäischem Wohlstand vor Ort.
Damit wäre ich mit meinen ganzen gesammelten Informationen durch und würde direkt, wenn du damit einverstanden bist, in unsere absoluten Highlights starten wollen.
Du hast es super zusammengefasst und ich finde, du hast ganz vieles mit reingebracht, was ich nicht hätte besser sagen können.
Danke.
Ich habe eine ziemlich weit zusammengefasste erste Empfehlung und die geht eigentlich über die ganze Küste der Landungsstrände und ich habe noch ein paar kleine Spots dazwischen dazugenommen. Ich fasse das alles so ein Stück weit zusammen. Ich möchte aber auch zu den einzelnen Orten immer eine kleine Empfehlung aussprechen, wo man dort gut stehen kann. Gut stehen kann man überhaupt in Frankreich immer an allen Orten eigentlich irgendwie, weil es gibt immer Möglichkeiten, entweder auf dem Campingplatz, auf dem Stellplatz oder eben über France Passion oder einfach so beim Bauern. Aber wir haben natürlich ein bisschen Erfahrung gesammelt und wir werden zumindest für jeden einzelnen Ort immer einen Spot nennen, den wir ganz spezifisch empfehlen werden und wir werden eine Liste anlegen, die verlinke ich euch in den Shownotes, wo man alle Plätze, die wir jetzt in dieser Folge empfehlen, einmal nachempfinden kann. Dem braucht ihr nur folgen, dann seht ihr, wo wir einfach sehr gerne gestanden haben, wenn wir da waren. Ich fange mit Omaha Beach an. Omaha Beach ist die amerikanische Bezeichnung, weil die Amerikaner dort gelandet sind. Ein Ort, den wir zusammen entdeckt haben, der wurde uns empfohlen von einem Franzosen in der Normandie, also einem Nachbarn von Freunden von mir. Und es war einfach ein total beeindruckender Strand, zumal wir da auch verrückte Dinge getan haben. Wer ist schuld? Du natürlich. Wir sind ganz früh aufgestanden zum Sonnenaufgang und haben uns dann in den Strand gelegt und haben Drohnenaufnahmen gemacht, haben aber auch einfach die Stimmung mitgenommen. Es wurde dort Trabrennen geritten
ja.
Von den Anwohnern. Also das kommt jeden Morgen eigentlich immer ein, ich würde mal meinen, das ist ein lokaler Verein, der seine Pferde dann rauslässt und hinten dann diese Trabrennen Anhänger, ich kann es leider nicht richtig sagen, aber ihr wisst schon, was ich meine, ankoppeln und dann reiten die da über diesen Strand bei Sonnenaufgang. Das ist wirklich beeindruckend.
Das war wirklich sehr schön.
Der Ort an sich hat nicht so wahnsinnig viel zu bieten. Er hat einen kleinen Markt, glaube ich, er hat ein bisschen Gastronomie. Die Gastronomie ist aber stark auf den Tourismus ausgelegt. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, da muss man unbedingt einkehren. Das ist natürlich dann auch wieder da. Also es gibt ein amerikanisches Lokal und es gibt auch noch was Britisches. Und naja, es ist aber sehr, sehr stark auf den Tourismus ausgelegt. Wir haben dort am Tag an der Straße entlang freistehen können und in der Nacht haben wir eben auch mal freigestanden. Aber ich muss dazu sagen, es gibt mittlerweile in Saint-Laurent-sur-Mer einen Campingplatz, der relativ groß ist und auch viel zu bieten hat. Und ich glaube, seitdem dieser Campingplatz da ist, ist es natürlich auch schöner, auf den Campingplatz zu fahren beziehungsweise sich da an die Regeln zu halten und eben nicht einfach nur irgendwo zu stehen. Das ist sicherlich auch immer die große Frage, die man sich immer stellen muss beim Stehen. Ist es in der Hauptsaison? Störe ich da jemanden? Und wenn es in der Hauptsaison ist, dann fahrt lieber auf den Campingplatz oder auf einen offiziellen Stellplatz. Aber ja, den Campingplatz an sich kennen wir noch nicht. Ich habe ihn mir aber im Netz angeguckt. Das sieht wirklich sehr vielversprechend aus. Und ich kenne auch schon Leute, die da hingefahren sind. Und den gibt es jetzt ungefähr seit 2 Jahren. Ansonsten hat der Ort noch ein Museum zu bieten. Ich glaube, es gibt so eine Brücke vor Ort auch, die dort ausgestellt ist. So eine
Landungsbrücke.
Eine Landungsbrücke, genau. Das ist besonders. Und Kathi hat auch ein Foto dafür rausgesucht.
Ein Video sogar.
Ein Video, super. Das ist einfach ein schöner Ort, um den Strand zu besuchen. Einfach auch mal vielleicht einen Tag am Strand zu verbringen.
Ich fand das ganz interessant. Wir haben Saint-Laurent-sur-Mer für uns abgekoppelt von der Historie auch genutzt. Also wir haben schon die Schönheit des Strandes gesehen, wir haben die Schönheit dieser Natur gesehen, dieser kilometerlangen Möglichkeit, dort zu laufen und haben uns ein bisschen auch davon freigemacht, was dort tatsächlich passiert ist. Und als wir das aber auch, ja, ich sag mal, auf Social Media teilten, kam die ein oder andere konträre Meinung dazu, dass das ein bisschen schwierig ist vielleicht, dass wir das einfach so genießen. Aber da muss ich sagen, das finde ich, darf ja jeder so entscheiden, wie er möchte. Die einen möchten nur dahin, um in Erinnerungen zu schwelgen oder dem Ganzen irgendwie dem Tribut zu zollen. Und die anderen, das ist einfach auch ein wunderschöner Strand. Der ist super flach. Das heißt, es reisen sehr viele Familien dorthin und genießen einfach den Tag dort auch am Strand als Familie und bauen Sandburgen und gehen ins Meer. Also man kann dort wirklich, sag ich mal, vielfältig diese Region nutzen.
Ja, ist ja auch nicht so, dass wir die Geschichte missachten. Um Gottes Willen, ich gehe da nicht einher mit diesen Kommentaren, denn es ist etwas, das mich wirklich sehr, sehr stark beschäftigt und natürlich schon seit Jahren beschäftigt und auch mitnimmt. Aber man muss sagen, die Natur kann nichts dafür. Und wenn ich danach gehe, dann werde ich wahrscheinlich auf jedem Fleckchen auf dieser Erde irgendwo stehen, wo schon Menschen vielleicht zu Unrecht gestorben sind oder wo schlimme Dinge passiert sind. Das kann nicht das sein, was mein Gedächtnis an jedem Ort immer mit sich trägt. Also ich finde es absolut gerechtfertigt, auch so einen Ort eben frei von solchen Gedanken besuchen zu können. Und erinnert wird man dort sowieso oft genug an die Geschichte. Reisen wir an den nächsten geschichtsträchtigen Strand. Das ist der Strand von Arromanche. Dazu zeige ich dir jetzt mal ein Foto.
Ach ja. Ich glaube, es steht in der Kritik, ob es ein echtes Banksy-Bild ist oder nicht. Aber es ist natürlich großartig. Es sind zwei Kinder dort auf eine Wand installiert und darüber steht Please no more war und love, was die zwei Kinder zeichnen. Und unsere Tochter hat sich dazu gestellt und hat auch versucht zu zeichnen. Das ist sehr richtig, sehr wahr und passt einfach zur Geschichte und allem.
Genau, ich habe auch selber lange gedacht, dass es ein Kunstwerk von Banksy ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum 10.000 Touristen jedes Jahr aufs Neue dorthin fahren und sich das angucken. Am Ende ist es egal, von wem es ist. Ich weiß aber jetzt, von wem es ist. Ich habe es recherchiert, weil es hat mich jetzt dann doch mal interessiert, wenn wir schon so eine Folge aufnehmen. Tatsache ist, es ist kein Kunstwerk von Banksy. Es ist auch von der Art und Weise her wahrscheinlich du als Kunst.
Es ist ja nicht gesprayt. Ne? Die Kinder sind ja auch als Installation sozusagen wie eine Art Druck auf die Wand gekommen. Es ist schon anders.
Die Message ist aber sehr im Banksy-Style. Und eigentlich ist das Kunstwerk von zwei Menschen initiiert vom Street-Art-Liebhaber Vincent Briand. Und das ist der Inhaber der Brasserie von gegenüber. Nicht nur im übertragenen Sinne, sondern sie heißt auch tatsächlich Brasserie d'en face, also Brasserie von gegenüber, so heißt sie auch. Und sein Freund oder ein Freund von ihm, der eben auch Künstler ist, Guillaume Debout, hat das da an die Wand gebracht und ja, ich finde, es passt einfach ganz wunderbar dorthin. Die vielen Erinnerungen, die man in dieser Region bekommt, für das, was dort passiert ist und auch gerade in diesem Ort sind natürlich auch ganz viele Museen. Es gibt eine tolle Promenade und auch wieder einen schönen Strand und alles, aber es ist immer gemischt mit dieser Geschichte. Wenn man sich dann überlegt, was das so mit einem macht, ne, dann ist das vielleicht nochmal so der richtige Punkt zu sagen, so, hey Leute, Frieden ist viel wichtiger. Und ja, ich finde, Arromanche kann man sehr gut besuchen, auch wieder Tagesbesuch. Und man kann dort aber auch sehr schön stehen. Nämlich ein bisschen abseits vom Ort haben wir oben an der Klippe gestanden. Das ist ein normaler Autoparkplatz. Aber der hat abgetrennt eben auch Plätze für Wohnmobile und Vans. Das kostet ein paar Euro, aber nicht viel. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Entsorgung und eine Versorgung gab. Ich glaube nicht. Aber man darf dort stehen und man darf sich da ein Ticket ziehen und kann dann einfach ein paar Meter runterlaufen. Denn auch das haben diese Orte an der Küste alle gemeinsam. Man kann eigentlich immer viel wandern. Also man kann so ein bisschen den Ort verlassen und dann am Weg Küste entlang laufen und hat auch immer einen tollen Ausblick auf die jeweiligen Orte und eben auf die Küste. Ich will nicht zu weit ausholen, aber ich nehme noch zwei weitere Küstenorte dazu. Das sind keine Landungsstrände, sondern andere Orte. Zum einen Port-en-Bessin, du hast es vorhin schon angesprochen, das ist der Hafen, an dem wirklich Millionen von Coquilles Saint-Jacques, also Jakobsmuscheln, angeschwemmt werden. Das ist wirklich ein ganz malerischer Ort mit einer tollen Altstadt und Wandermöglichkeiten, auch wieder einer schönen Promenade. Es gibt einen Fischmarkt, wenn man zur richtigen Uhrzeit dorthin kommt und man hat einfach wirklich diesen ganz typischen Normandie-Flair am Hafen. Ich finde, es lohnt sich total und wer da für eine Übernachtung kommt, der kann den ansässigen Stellplatz benutzen, den wir euch auch verlinken. Einer meiner Lieblingsorte war lange bei Longue-sur-Mer. Longue-sur-Mer ist ein Ort, die haben oben auf der Klippe auch wieder ziemlich große Bunkeranlagen mit so großen Kanonen aufgestellt. Und dieser Stellplatz ist leider derzeit nicht mehr offiziell da. Und ich glaube auch, dass er nicht mehr offizialisiert wird. Möglicherweise kann man da in der Nebensaison stehen, ich weiß das nicht. Ich glaube aber, wenn er dort mit einem Verbotsschild versehen wurde, sollte man das lassen. Es gibt nämlich andere Möglichkeiten. Ich habe euch eine rausgesucht. Eine Möglichkeit ist Vaux-sur-Or. Das ist zwei Orte weiter weg. Ich habe da auch schon ein paar Mal übernachtet in dem Ort, allerdings privat. Da gibt es aber einen Bauernhof, der euch Stellplätze anbietet, wenn man einfach mal vielleicht einer dieser Köstlichkeiten, die Kathi vorhin so schön aufgezählt hat, konsumiert oder kauft. Die haben natürlich auch die ganzen Apfelprodukte oder den Milchreis. Den hast du, glaube ich, nicht angesprochen. Aber den Käse und all das haben die vor Ort. Dann kann man da auch einkehren und übernachten und, glaube ich, sogar für 1 Euro oder für 2 Euro eine warme Dusche bekommen. Das ist der eine Platz. Und der nächste Platz, den ich empfehlen kann, da in der Nähe, ist einfach der Platz dann direkt in Bayeux. Dazu komme ich dann aber später nochmal.
Stimmt, Baby. Jetzt von allem direkt weg nochmal zu den Köstlichkeiten. Die Karamellsoße. Oh, die Karamellsoße aus der Normandie. Die ist auch so köstlich, weil es ist so ein Salzkaramell und so dick und sämig und lecker. Und das ist ganz typisch, dass man das serviert zusammen mit dem Milchreis. Und wir haben uns damals auch irgendwie 4 dicke Gläser Salzkaramellsoße mitgenommen, weißt du? Ach, so gut, ja.
Wenn die das richtig machen, dann kannst du oben diesen Milchreis, die haben dann so große Bottiche, das dann mit der Milchreis drin und dann ist oben diese Karamellkruste drauf. Da musst du diese Kruste erstmal knacken lassen und dann mischst du dir das so schon rein. Mann, Mann, Mann.
Ja, mein erstes Highlight ist jetzt zum Glück mal etwas leichter und ein bisschen dynamischer. Und zwar geht es in eine wirklich zauberhafte, wunderschöne Stadt namens Dieppe. Kommst du mit, Baby?
Oh ja, sofort.
Also Dieppe hat mich sowas von abgeholt. Das war mein großer Wunsch, dass wir dorthin fahren und wir haben sie zusammen mit unserer Tochter bereist. Und es ist eine abwechslungsreiche, idyllische Stadt voller Leben mit einem großen Markt, einem ganz tollen Hafenbetrieb und dem Strand, einem richtig langen Strand und den ausgedehnten, dieser wunderschönen Strandpromenade und dieser malerischen Innenstadt, das muss man einfach sagen. Außerdem hat sie noch 2 prachtvolle Kirchen, Saint-Jacques und Saint-Rémy, die wir uns auch angeguckt haben. Und Ossian und ich gehen ja auch immer rein. Also wir sind ja fasziniert von diesen christlichen Kirchenbauten, die einfach wirklich imposant sind. Und ganz am Rande, oben auf einer dieser wunderschönen Alabaster-Küstenklippe, thront dann eine richtig eindrucksvolle Burg, die Burg von Dieppe. Großartig, aus dem 14. Jahrhundert, wir waren auch dort oben, haben das alles abgelaufen mit unserer kleinen Tochter. Ich glaube, wir hatten hinterher auf der Uhr 8 Kilometer, aber das lohnt sich einfach so sehr. Dieser riesig lange Strand mit der Promenade, dann läuft man durch diese Altstadt mit den wunderschönen Häusern und verschiedenen Farben. Und dann geht man nochmal hoch zu der Burg Dieppe, das war unser absolutes Highlight. Der Aufstieg alleine hat sich schon gelohnt für diese Aussicht auf die andere Stadt. Steilklippenküste sozusagen und in diesem Tal liegt dann auch Dieppe. Wunderschöne Stadt, einfach wirklich toll. Und wenn man dann auch noch oben ist, findet man sogar auch noch verschiedenste Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, die man dann auch wieder besichtigen kann, wo man dann wieder die Brücke schlägt zu dem, was halt immer mitschwingt an der Normandie-Küste. Aber es war wirklich, also die Burg an sich beherbergt das Stadtmuseum von Dieppe. Wir waren nicht drin, aber man kann durch diese Burg gehen und sieht schon alleine diese mittelalterlichen Mauern und so weiter und außen herum kann man herumlaufen und dann noch über eine Brücke weiter und so. Also es ist wirklich einfach großartig. Die Stadt hat uns wunderbar gefallen und das Tollste ist auch noch, ihr habt wahrscheinlich gar keine Probleme dort zu stehen, weil die gesamte Promenade, die wirklich kilometerlang ist, beherbergt einfach Parkplätze, wo ihr mit eurem Wohnmobil auch stehen könnt. Da müsst ihr natürlich schauen, wie lang ihr seid. Jetzt irgendwie 7,50 Meter wird da keinen Platz kriegen, aber ich sag mal, alles bis 6,40 Meter sollte kein Problem sein. Es gab sehr, sehr viele Plätze dort und die waren ja kostenfrei. Das war auch noch das Beste daran. Ah, das hat einfach Spaß gemacht. Also wirklich eine große Empfehlung. Es ist so ein bisschen trubelig, aber nicht zu groß. Also im Gegensatz jetzt zu Rouen, also der Hauptstadt, oder Caen ist Dieppe wirklich wunderschön.
Von diesen kleinen Städten gibt es ganz viele, die sich lohnen zu besuchen. Nicht nur an der Küste. Möchtest du uns vielleicht gleich den nächsten Ort mitteilen?
Ich möchte jetzt erstmal noch das Bild nachreichen.
Das von oben auch von der Burg.
Genau, da ist sogar von einem Künstler eine Installation, wo man sich auf einen einsamen Stuhl setzt, im Nichts. So auf einer grünen Wiese und dann ist davor so eine Art Panorama-Aussichtsrahmen. Und das ist irgendwie absurd. Man hat eine unglaubliche Weitsicht. Das ist schon sehr cool. Und das Bild, finde ich, ist auch sinngemäß für die Architektur. Diese Spitzdächer mit Schiefer und es ist einfach total schön. So habe ich auch so die Innenstadt im Kopf.
Wir haben so viele Fotos zur Normandie. Wir werden wahrscheinlich euch jetzt ein wenig traktieren mit Fotos zur Normandie in den nächsten 2 Wochen, wenn die Folge erschienen ist. Denn da gibt es wirklich einiges, was ich gerne teilen möchte an der Stelle und auch immer wieder natürlich auf die Folge aufmerksam machen möchte, weil ich glaube, es lohnt sich, sie zu hören. Da da, wo du sehr konkret wirst, werde ich immer so ein bisschen unkonkreter. Und ich möchte meine nächste Empfehlung eigentlich auch wieder so ein bisschen zusammenfassen. Ich habe ja vorher so ein bisschen eher die Küsten empfohlen und damit verschiedene Orte an den Küsten. Und jetzt würde ich gerne empfehlen, auch ins Landesinnere zu fahren. Damit möchte ich sagen, die Normandie ist eben nicht nur am Wasser schön, sondern auch, wenn man reinfährt. Eigentlich ist es fast egal, wo man reinfährt. Man kann sich natürlich ein Ziel aussuchen, aber ich möchte einfach jeden auch ermutigen, mal reinzufahren und ein bisschen die kleinen Orte zu besuchen und einfach durchs Landesinnere zu fahren. Ich bin sehr stark verbunden mit dem Calvados, aber die ganze Normandie ist zu bereisen und tut das unbedingt und lasst euch auch von den Franzosen wirklich einfangen. Und wenn ihr zum Beispiel immer sagen wollt, ihr müsst jetzt mal was anderes haben als einen Campingplatz, es gibt überall Chambre d'Hôte. Das ist jetzt mal auch für jemanden, der vielleicht auch mal sagt, okay, ich möchte mal 2-3 Tage anders unterkommen, wer mal mit dem Bus unterwegs ist, also mit einem Bulli oder so, und sich sagt, du weißt ja, jetzt will ich mal eine richtige Toilette haben und ich möchte nicht auf dem Campingplatz drauf. Man kann auch mal irgendwo anhalten, die sind überall ausgeschrieben. Chambre d'Hôte, dann kann man da für eine Nacht einkehren. Meistens ist das auch noch mit Frühstück. Die Franzosen sind wirklich sehr, sehr willkommen dort in der Gegend und es ist einfach so, wie du gesagt hast, es gibt viel Platz. Die Höfe sind groß und die haben meistens total schön in diesen alten Steinzimmer eingerichtet, die wirklich einladend sind. Also das ist etwas, das ich auch an der Stelle nochmal empfehlen möchte. Außerdem möchte ich empfehlen, wenn ihr durchs Landesinnere fahrt, haltet mal an, wenn ihr irgendwo seht, Brocante oder Brocanterie, das sind diese alten, diese Antiquitätenläden, da kann man alte Bauernmöbel kaufen, aber Antiquitäten auch jeder Art. Natürlich auch viele Kriegsrelikte, sag ich mal, die legal zu erwerben sind, bekommt man da auch in jeder Form und in jeder Menge. Das lohnt sich, da einmal reinzuschauen und eben nicht nur in die Touri-Läden an der Küste, denn das ist schon wirklich sehr, sehr stark auf den Massentourismus ausgelegt und auch viel auf die Briten, die einfach da zu Tausenden immer kommen, weil sie einfach auch mit der Region sehr stark verbunden sind und uns natürlich auch nicht weit haben. So wie wir Deutschen, denn wir sind dort auch viel vertreten als Touristen. Aber eben ein bisschen reinfahren, die Brocanterie mal besuchen und ein bisschen im Landesinneren sich umschauen. Ich werde jetzt mal ein paar Orte nennen. Ich würde nennen Bayeux als Ort. Bayeux ist relativ nah auch an der Küste. Bayeux hat eine sehr große Kathedrale, die du auch sehr gemocht hast, als du sie dir angeguckt hast. Mhm. In Bayeux ist auch dieser sehr famose Teppich ausgestellt, der, glaube ich, fast 75 Meter lang ist und so ein bisschen die Geschichte der Normandie auch wiedergibt. Also wer sich wirklich mit der Geschichte der Normandie, mit der Entstehung der Normandie und den Normannen befassen möchte, der braucht sich eigentlich nur diese 75 Meter reinziehen und weiß Bescheid.
Ja, aber wir sind in der Ausstellung gewesen. Da gibt es noch so viele andere Impulse. Interessante Sachen und selbst unsere kleine Ozean war dabei. Fand es wirklich richtig schön. Also da auch nochmal eine Wahnsinnsempfehlung dafür. Geht da hin, geht da rein. Vor allem ist das Schöne auch da, ist es gar nicht so teuer gewesen. Ich fand das wirklich überraschend und einfach wahnsinnig imposant. Aber Bayeux ist ja auch schön.
Schaut mal, wann der Markt ist, dann kann man da auch wirklich durch diese Fußgängerzone laufen. Und es gibt einen kleinen Fluss, der da durchgeht. Es ist wirklich, wirklich schön. Ich mag Bayeux total, aber es ist eben auch dem geschuldet, dass ich da einfach sehr, sehr viel Zeit verbracht habe in diesem Ort. Ein Ort, den ich nicht so wahnsinnig schön finde an sich, ist Caen. Das ist eine sehr große Stadt schon, das ist eine Universitätsstadt. Klingt jetzt erstmal attraktiv, ist aber auch, sage ich mal, jetzt nicht mehr ganz so ländlich und nicht mehr ganz so romantisch wie viele andere kleinere Städte. Aber Caen hat einen großen Vorteil. Caen hat ein riesig großes Museum, eine große Installation. Das nennt sich das Memorial. Das ist eigentlich das größte Museum der Region. Und wenn man sich sagt, man möchte eben nicht 20 Museen an jedem Ort nochmal ein Museum mit Panzern angucken, es reicht zu diesem Memorial zu fahren und sich da wirklich mal 1 oder 2 Tage Zeit zu nehmen und dann wirklich tief einzusteigen. Da gibt es Filminstallationen, da gibt es Dinge zu entdecken, da wird einem wirklich vermittelt, was dort passiert ist. Und da kann man eben auch wieder, mein Tipp, auch wieder direkt am Memorial parken, auf dem Parkplatz, das ist erlaubt. Ich glaube sogar, dass das Tagesticket als Stellplatzticket gilt. Das mag sich immer mal wieder ändern, aber zu unserer Zeit war es so, als wir das letzte Mal da waren. Da gab es dann noch irgendwie eine Grünfläche mit dran. Also ich glaube, ihr habt in der Zeit, wo ich im Memorial war, das letzte Mal ja was ganz anderes gemacht. Wo wart ihr da nochmal?
Genau, also deine Empfehlung, das Memorial zu besichtigen, ist natürlich eher was für ältere Kinder. Unsere Tochter war noch zu klein und ich bin mit ihr in den direkt angrenzenden Park gegangen, Colline.
Oso-Waso.
Oso-Waso, danke. Genau, du hattest mir gerade gesagt, das heißt.
Ja, das heißt sowas wie Vogelhügel.
Also es ist ein super schöner Park, komplett kostenfrei. Für Kinder gibt es da super, super viele tolle Sachen. Verschiedene Spielplätze, Streichelzoos, es gibt Labyrinthe, ganz viele freilaufende Tiere wie Pfauen. Und es war wirklich ein super, super schöner Park. Also den kann ich empfehlen. Und da haben wir auch Stunden drin verbracht, je nach Wetter natürlich. Aber wer sich also da als Familie aufteilen muss, auch ein super Tipp, von dort aus kann man direkt rüberlaufen in den Park und die anderen gehen ins Memorial. Kommen wir zu meinem nächsten Highlight und als erstes zeige ich dir jetzt mal ein Foto.
Das ist diese, weiß nicht, wie sie wirklich genannt wird, ist es die Nadel irgendwie sowas? Das ist Etretat, ne?
Das ist, genau, es ist der Ort Etretat und ich glaube, man sagt, das ist so ein bisschen wie der Elefantenrüssel, der ins Meer langt. Aber es geht auch noch irgendwie, dass gesagt wird, es geht um eine Sage von einem Buchautor, der da irgendwie gesagt hat, da ist ein Schatz versteckt und so. Also es sind halt diese typischen, man nennt sie Falaise d'Aval in dieser Gesamtregion der Alabasterküste, wo durch das Meer und die Winde und die Unterströmungen diese Felsformationen sind. Es geht um Etretat, genau, hast du richtig gesehen. Und ich möchte dort um diese Region herum drei Orte zusammenfassen, und zwar Etretat, Yport und Fécamp. Fécamp und Etretat sind mit dem Auto gerade mal eine halbe Stunde auseinander. Deswegen möchte ich die zusammenfassen, weil wir haben es so gemacht. Wir waren oftmals in Fécamp auch schon mehrfach und haben dort eigentlich Zeit verbracht und haben Tagestrips gemacht. Und dann sind wir meistens nach Etretat gefahren und Yport liegt genau dazwischen. Das ist so ein Stopp gewesen. Das ist nett. Das ist ganz, ganz klein. Das ist, ihr müsst euch das immer vorstellen, diese Steilküsten haben wie so eine Art Tal und da liegt dann so ein kleines Örtchen drin, wie Etretat, Yport oder Fécamp, aber umringt von diesen hohen, weißen Klippen. Das ist wirklich, wirklich imposant. Yport ist ganz klein und Etretat ist berühmt und bekannt für diese besonderen Felsformationen. Das Schöne an Etretat ist nicht nur, dass man in dem Ort selbst einfach wunderschön liegen kann und dann umringt ist von diesen Steilklippen, sondern oben auf den Steilküsten, wie Raphael ja auch vorhin schon sagte, großartig wandern kann. Und dieser Wanderweg ist wirklich ausgezeichnet. Der ist so gut befestigt, dass man dort ja so ganz tolle Höhlen sogar noch erkunden kann. Und gerade bei Ebbe kann man sogar unten herlaufen und es ist alles super befestigt. Also ein riesen Ausruf auch nochmal da. Geht unbedingt bei Etretat oben auf den Steilküsten auch diesen Wanderweg entlang. Der ist wirklich toll. Und man hat von so vielen verschiedenen Perspektiven diese Aussicht auf diese Auswaschungen in den Felsen. Das ist wirklich besonders.
Ein bisschen außerhalb von Etretat kann man auch wieder parken. Denn Parken ist in Etretat wirklich die Pest. Deswegen haben wir dort auch nicht übernachtet. Wir haben in Fécamp übernachtet auf einem sehr, sehr schönen Terrassencampingplatz. Da waren wir sogar schon ohne Camper mal. Das mögen wir sehr, sehr gerne dort. Und Etretat an sich zum Stehen ist nicht ganz optimal. Aber wie gesagt, ne, da verlinken wir euch auch wieder zwei Plätze.
Ich möchte aber noch kurz auf Fécamp eingehen, weil wir da ja auch viel öfter oder viel länger waren. Und ich finde, Fécamp ist ziemlich unterschätzt. Als ich damals dir vorgeschlagen hatte, Fécamp, kanntest du es noch gar nicht. Und es ist wirklich eigentlich ein ganz netter Ort. Ich finde, der ist jetzt nicht so malerisch vielleicht wie Dieppe. Der ist ein bisschen rauer, aber ich finde den trotzdem ganz zauberhaft, weil du hast auch wieder die Möglichkeiten von einem wahnsinnig großen, langgestreckten Strand. Du hast die Möglichkeit zu wandern auf den Steilküsten. Du hast aber diesen total schönen großen Hafen, der irgendwie geschäftig ist. Dementsprechend ja auch die Hafen- und Promenadenrestaurants, die typisch sind, aber auch die malerische Innenstadt mit dieser wunderschönen großen Kirche. Also Fécamp ist einfach wirklich für mich auch so ein Ort geworden, der ganz, ganz viel zu bieten hat und man kann viel laufen, viel Möglichkeiten, so unterschiedliche Sachen zu machen. Und wenn man dann auf die Steilklippe hochgeht, man nennt es da oben Cap Fanier. Dort ist eine ganz kleine Kapelle, die man auch besichtigen kann. Ist auch so halbwegs so Ruine irgendwie. Also es ist trotzdem ganz, ganz nett. Da kann man hochlaufen sogar. Oder man fährt einfach mit dem Auto hoch. Und oben direkt an der Kapelle ist auch nochmal eine Art Parkplätze sind es eigentlich. Aber da haben wir auch öfter schon geparkt, um Fécamp an sich zu besichtigen und besuchen. Also auch nochmal dort die Möglichkeit zu stehen. Das ist total toll. Und ich hatte es ganz am Anfang schon gesagt, in Fécamp gibt es eben auch die Destillerie Bénédictine, wo der berühmte Kräuterlikör herkommt. Und dieses Haus ist wirklich schon einfach von außen imposant und innen findet ihr eine tolle Ausstellung von Kunstwerken, als aber auch von sakralen Delikten. Also wer sich da interessiert, sollte auch dort mal reingehen. Aber von außen allein alleine schon ist das Haus auch imposant.
Kap Van Yeel haben wir tatsächlich auch mal übernachtet. Das ist eine Sache, die wahrscheinlich in der Nebensaison auch niemanden interessiert. Die Gendarmen waren da, haben sich dafür überhaupt nicht interessiert. Ist aber eine Sache, die innerhalb der Saison, glaube ich, nicht geht. Da kann man sehr gut unten im Hafen stehen, direkt in Fécamp. Das ist dann nicht ganz so schön, aber dafür ist man dann auch mittendrin und kann wirklich zu Fuß. Innerhalb von 2 Minuten ist man in der Altstadt. Mein letzter Ort ist der Mont Saint-Michel. Witzigerweise habe ich auf der letzten Messe ganz kurz bei einem Vortrag der Bretagne, den nicht ich gehalten habe, sondern meine Arm gehoben und habe gesagt, was ist denn mit dem Mont Saint-Michel?
Du-du.
Ist Teil der Normandie. Und ich so, oh, das ist aber jetzt ein bisschen peinlich. Ja, jetzt oute ich mich.
Genau die Grenze, ne? Genau. Also, das ist schwierig. Wenn du dir mal so ein paar Reiseführer anguckst, nehmen die das gerne beide auf. Es ist interessant zu sehen, aber es gehört eigentlich offiziell zur Normandie, genau.
So wurde ich auch aufgeklärt und das stimmt auch. Es ist Teil der Normandie und deswegen passt das jetzt unbedingt in diese Folge. Allzu viel möchte ich dazu nicht erzählen. Wir haben damals auf einem France Passion Stellplatz gestanden. Das ist ein Platz, der eben genauso wie hier Landvergnügen, man bezahlt 30 Euro und hat dann so ein Jahresabo, kann sich dann an verschiedenste Stellen stellen und dann eben da auch lokale Produkte konsumieren, was auch immer. Und wir sind dann aber tagsüber zum Saint-Michel. Ich glaube, es gab so eine Art Shuttle, das dahin fuhr.
Wir sind mit dem Auto hingefahren, mussten den Parkplatz teuer bezahlen. Da mussten wir mit dem Shuttle bis zum Mont Saint-Michel fahren und dann nochmal hochlaufen. Ja.
Macht es schlauer als wir, auf jeden Fall. Aber was ein guter Tipp ist, macht es auch so früh wie möglich und macht es ein bisschen von Flut und Ebbe abhängig. Weil ich glaube, du kannst den Mont Saint-Michel, er ist sicherlich auch beeindruckend bei Flut, dann sieht das Ganze aus wie eine Insel. Aber man kann bei Ebbe sehr gut hinfahren und Ebbe bedeutet auch, dass man eine sehr gute Wattwanderung dort machen kann. Allerdings muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also man muss sich mit den Gezeiten auskennen, man muss wissen, wie viel Zeit man hat, denn da gab es wohl auch schon Umfälle, also passt ein bisschen auf. Ansonsten gibt es auch ganz viele Guides, die ihre Hilfe anbieten und der Mont Saint-Michel ist einfach wahnsinnig stark besucht. Es ist natürlich UNESCO-Weltkulturerbe und damit natürlich in jedem Reiseführer drin und jeder Reisebus fährt es an. Das heißt, guckt, dass ihr einfach, wir machen es zumindest so, immer so früh wie möglich da seid, möglichst wirklich bei Öffnung, dann habt ihr die Chance, eben nicht in der Horde reinzugehen, sondern vielleicht noch ein bisschen euch besser umgucken zu können. Mhm. Und ansonsten seid ihr in alten Gemäuern, in einer Festung, die ihresgleichen sucht. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Wir posten euch mal ein Foto dazu und den Rest lassen wir euch dann im besten Falle vielleicht sogar selbst entdecken.
Jeder, der sich in die Winkelgasse schon mal vorgestellt hat und durch diese kleinen Gässchen da läuft, der hat einen Blick dafür, dass es so ähnlich ist. Es ist alles so gedrungen, klein und alles schräg und schief und krumm und überall hängen so kleine Metallschildchen draußen und sagen an, was es hier zu kaufen gibt. Natürlich alles Souvenirs im Mittelalterstil und so weiter. Es ist halt eine Touri-Falle, aber es ist auch schon ziemlich cool gewesen. Muss man einfach sagen.
Absolut. Also stimmt, Winkelgasse ist schön und Touri-Falle weiß ich nicht. Es ist einfach, es ist sehenswert.
Ich habe jetzt noch 2 Highlights. Kommen wir zu meinem nächsten. Und zwar sind es auch wieder 2 Orte, die sind aber direkt aneinander. Und man muss auch eigentlich sich mal eingestehen, es sind so ein bisschen Zwillingsorte, oder? Weißt du, wovon ich rede, Baby?
Ja.
Okay.
Deauville und Trouville wahrscheinlich.
Ganz genau. Ich rede von Trouville-sur-Mer und Deauville-sur-Mer. Und diese beiden Orte, es sind ganz, ganz berühmte und bekannte Badeorte, die, ja, man könnte es so runterbrechen, oft auch von der High Society und ich sag mal eher von gut betuchten Menschen besucht werden, weil die Preise sind da wirklich gesalzen.
Ja.
Und wir waren genau in der Mitte verortet auf einem ganz recht schönen familiären Campingplatz und der hieß Les Chants des Oiseaux und der war wirklich ganz nett.
Die Vogelgesänge.
Oh, das klingt einfach wunderschön, schon im Französischen, aber gut, dass du mir das übersetzt hast. Und man steht auf wirklich total schönen Grünwiesen und auf einer Steilküste sozusagen oben, hat einen tollen Blick aufs Meer von vielen, vielen Stellplätzen dort und hat sogar einen eigenen Zugang zum Meer. Und da muss man so eine ziemlich steile Treppe runterkraxeln, aber wenn man dann am Meer ist, haben wir dort wirklich, oh, es war so unglaublich die schönsten und größten Jakobsmuschelschalen gefunden und gesammelt und überhaupt ganz viele tolle verschiedenste Muscheln gefunden. Aber es war einfach ein herrlicher Strand auch schon alleine. Dafür hat es sich für mich, also in meinen Augen schon gelohnt. Und es war so absurd, aber wir standen da, haben Muscheln gesucht und auf einmal spricht mich jemand an. Kannst du dich doch erinnern? Das war mein alter Schulfreund Julius, der auch einfach zur gleichen Zeit da war. Da merkt man einfach wieder Wahnsinn, ne? Selbst beim Reisen, die Welt ist doch klein. Das war einfach ein super schönes Erlebnis und ich verbinde jetzt so die Orte ein bisschen auch mit dem Julius. Also, falls du es hörst, Julius, schöne Grüße an deine Familie oder dich. Es war super schön, euch dort wiederzusehen. Ja, und von diesem Campingplatz aus sind wir rübergelaufen nach Trouville-sur-Mer. Das sind keine 2 Kilometer, das sind mitten in der wunderschönen Altstadt. Das absolut Besondere an diesen beiden Orten. Es sind einfach die Villen und die Architektur der Belle Epoque. Das kann man dort bewundern und das habe ich nirgendwo anders bisher dort gesehen. Diese Straßen sind ja auch einfach so malerisch, aber wenn man dann diese wunderschönen Bauten sieht, diese Villen mit den schmiedeeisernen Balkonen, die farbenfrohen Fassaden und so weiter. Also jede Villa hat ihren eigenen Charakter da und das fand ich so imposant daran. Das habe ich vorher noch nicht gesehen und dieses Bestaunen und Schauen fand ich ehrlich gesagt auch mal ganz schön. Das war eine Wahnsinnsabwechslung zu allem anderen, was wir an der Normandie gesehen haben. So ein bisschen absurd auch, weil es war wirklich, da kostet eine Kugel Eis 4,50 Euro. Ne? Also ihr könnt euch schon mal preislich gesehen dort vorstellen, wie es ist. Aber es ist so ein bisschen auch dieses Sehen und Gesehen werden und zur Schau stellen, was ich habe. Das ist auch okay, wir können dem für so einen Tagestrip mal was abgewinnen. Das ist eigentlich ganz nett und es war wirklich alles sehr schick, super, super schön. Und das Besondere an diesen Badeorten, wie es eben der Badeort auch mitbringt, sind diese elendig langen Strände und Promenaden. Und gerade in Deauville sind die ja auch mit diesen Planken versehen, dass man da weit laufen kann. Die sind auch berühmt und berüchtigt. Sogar in verschiedensten Filmszenarien gab es die ja auch schon und so. Dementsprechend für den Campingplatz und da mal einfach rüberlaufen kann, auch von uns eine Empfehlung dafür.
Super Sache. Nehme an, du wirst wahrscheinlich mit deinem letzten Tipp noch ein bisschen weiter in Richtung Norden gehen und ich grätsche jetzt mal dazwischen und sage noch ganz kurz einen Tipp für dazwischen.
Oh, okay.
Wer von Deauville oder Trouville dann Richtung Norden sich bewegt, der sollte wieder ein bisschen ins Landesinnere fahren und könnte dort vielleicht Pont-l'Evêque besuchen. Pont-l'Evêque ist auch ein sehr bekannter Käse, ein Rohmilchkäse, der in Frankreich fast so bekannt ist wie der Camembert, allerdings den internationalen Durchbruch nicht ganz so gut geschafft hat, aber natürlich für mich also wirklich auch ein sehr, sehr bekannter Käse ist und auch ein sehr leckerer Käse ist. Das ist eine Möglichkeit und da gibt es einen Hutopia-Campingplatz in der Nähe, den werde ich euch auch verlinken. Hutopia, wir werden nicht bezahlt, leider, das wäre gut, weil wir empfehlen ihn sehr häufig, aber die Hutopia-Campingplätze sind wirklich sehr, sehr naturbelassen und bieten eigentlich immer ein ganz tolles Ambiente an jedem Ort, an dem sie sich aufgestellt haben. Da gibt es eben auch einen in der Normandie und der ist da ungefähr verortet. Ja.
Kommen wir zu meiner letzten Empfehlung und es ist eine meiner absoluten Lieblingsstädte und es ist auch, finde ich, die schönste Stadt überhaupt in der Normandie.
Ich habe auf jeden Fall das schönste Bild dieser Stadt, denn ich habe da die Drohne steigen lassen. Ich habe vorher noch geguckt, wie hoch dieses Riesenrad ist in dem Ort, weil ich mir dachte, so, ich muss auf jeden Fall höher gehen, damit ich dann einen guten Schuss kriege und nicht riskiere, vielleicht durch das Riesenrad durchzurattern. Aber das ist toll, ja. Dann zeig mal. Ah ja, du hast ein Video. Sehr schön.
Ich habe noch so viele mehr. Leider muss ich dir beide zeigen. Ich habe so viele mehr einfach und ich habe 2.
Villefleury. Ganz häufig in der Normandie, wenn man in die Ortschaften reinfährt, dann steht da Villefleury. Und das bedeutet immer, dass die sehr bunt bepflanzt wurden, die Orte. Und das mag immer schon was heißen, wenn man in die Orte reinfährt. Aber das war in Honfleur jetzt auch nochmal ganz besonders, weil sonst hat man das in diesen größeren Städten eher weniger.
Jetzt hast du schon verraten, wo es hingeht. Aber ja, Villefleury, das ist immer schön. Ihr seht immer diese kleinen Schildchen in Gelb und die haben verschiedenste Anzahlen an kleinen Blümchen drauf. Je mehr Blumen drauf sind, desto mehr wurden die prämiert dafür, dass sie ihr Städtchen schön gemacht haben. Das ist wirklich auch so eine Auszeichnung für die Städte, damit sie sich mehr anstrengen sozusagen, weil es gibt sogar einen Guide davon, den man kaufen kann, um zu sehen, wo die schönsten und blumenträchtigsten Städte überhaupt sind. Mhm. Und Honfleur hat, glaube ich, auch 4 oder 5 Blümchen bekommen von dem Villefleury.
Bestimmt.
Wir sind in Honfleur, genau. Honfleur ist einfach eine großartige, wunderschöne Stadt. Es ist kein Geheimtipp, Leute. Jeder kennt es wahrscheinlich, aber doch müssen wir es nennen, weil es ist einfach großartig dort. Und das Tollste ist auch noch, wenn ihr mit dem Wohnmobil unterwegs seid, gibt es dort ein RD Stationnement Campingcar de Honfleur. So heißt er nämlich sogar auch. Es ist ein Stellplatz direkt am Hafen. Ist nichts Schönes, der hat aber 180 Stellplätze. Also es gibt viel Platz, aber der ist komischerweise auch habe ich jetzt gelesen, zu jeder Jahreszeit recht gefüllt. Und er kostet 14 Euro, also auch irgendwie fein für französische Preisniveaus, würde ich mal behaupten.
Na, vor allem mit Strom und all dem, ne? Also ich glaube, Strom ist, glaube ich, inkludiert. Das ist dann schon okay.
Genau, also ich glaube, es gibt nicht ganz so viele Säulen wie Stellplätze, aber die meisten eben. Und wir waren in dieser wunderschönen Stadt in einer der Hauptsaisons, deswegen redet Raphael auch von einem Riesenrad und ich habe ein Karussell noch auf meinem Video und so weiter, weil dann ist in den Städten in Frankreich, egal wo ihr hinreist, natürlich immer ganz, ganz viel los, auch für Familien. Das ist immer besonders schön. Und dieses Städtchen Honfleur ist bekannt dafür, dass eben auch viele, viele Impressionisten, also Maler dort landeten, weil es einfach so wunderschön ist. Also solche Namen wie Courbet, Claude, Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne, you name it. Also alle berühmten Maler waren da und man sagt auch, der Impressionismus ist genau dort irgendwo gestartet. Und ich finde, das sieht man auch in diesem Dorf. Also diese Häuser sind teilweise so alt gewesen und schief und krumm und doch wunderschön bunt und es gibt so viele Blumen. Und man muss auch sagen, das Angebot an Läden, Restaurants und Bistros war so divers und anders zu vielen, vielen anderen Orten. Wir waren so fasziniert davon, dass es viel Kunsthandwerk gab und Besonderheiten irgendwie, die es sonst nirgendwo gab. Also mag sein, dass auch das sehr touristisch war, aber uns hat es halt wirklich gefallen und deswegen, ach, Honfleur war wirklich, wirklich unser großer Tipp auch für euch oder ist.
Ich habe mich ja da mit einer Einheimischen ein bisschen länger unterhalten, die auch so einen kleinen Laden hatte und habe ihr gesagt, wie schön das ist, dass es so eine Stadt gibt, in der noch so viel Kunsthandwerk produziert wird und auch wirklich andere Dinge angeboten werden als irgendwelche Kriegsmedaillons und so weiter, aber das ist eben was, was man überall dort bekommt. Und sie sagte ja, sie ist da schon seit Jahrzehnten und sie macht seit Jahrzehnten Kunst dort und sie sagt, Honfleur ist geprägt genau dadurch, was du gerade gesagt hast. Ich bin auch absolut bei dir. Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss für diese Folge. Honfleur dürft ihr nicht auslassen, wenn ihr in die Normandie fahrt.
Wir könnten ewig so weitermachen, aber wir mussten uns ja beschränken auf unsere absoluten Highlights. Und der Tipp ist noch, bleibt da stehen, wo es euch gefällt. Fahrt durch die Dörfer und genießt es einfach. Die Natur und auch die Landwirtschaft und das Grün und überhaupt, das ist einfach sehr, sehr herrlich. Und ich glaube, entgegen dem, was uns oft zugetragen wird, sind die Franzosen eigentlich sehr willkommen heißend. Wenn man sich denn auch ein bisschen Mühe gibt, man könnte ja mal Bonjour sagen oder Sonstiges einfach einfließen lassen, so ein Goodwill zeigen und ich glaube, dann haben die Franzosen auch richtig Lust, weil die sind eigentlich immer sehr herzlich. Wir wurden immer auf jedem Campingplatz eingeladen zu einem Aperitivo. Das ist wohl auch sehr, sehr, sehr typisch in Frankreich.
Aperitiv. Aperitivo ist irgendwo anders.
Aber oh, verzeih.
Ja, ich glaube, ein Lächeln reicht meistens schon oder eine Handgeste. Mm. Und das ist schon etwas, was uns verbindet mit den Franzosen, ist, dass wir die beiden größten Camper-Nationen sind Europas. Und da nehmen wir uns einfach nicht viel. Und ich glaube, als Camper kann man einfach dann schon mit dieser Gemeinsamkeit sehr, sehr viel überspringen, was so Kennenlernen betrifft. Weil man halt einfach ein gemeinsames Hobby oder eine gemeinsame Leidenschaft hat. Ja, manchmal fühle ich mich wie so ein Maso, wenn wir in so eine Folge reingehen, dann habe ich das Gefühl so, oh, das tut jetzt aber weh, ich will jetzt auch wieder hin. Ich glaube, ich muss dieses Jahr irgendwie wieder in die Normandie mit dir oder ohne dich, ich weiß nicht, ob wir es terminlich hinkriegen, wenn wir es terminlich hinkriegen, würde ich mir natürlich wünschen, wir würden die Normandie nochmal zusammen besuchen dieses Jahr. Wenn wir es nicht hinkriegen, dann muss ich gucken, ob ich mir mal Ozean schnappe für 2 Wochen, aber es ruft wirklich sehr, sehr laut. Es ist schön, dass wir uns heute Zeit genommen haben und schön, dass du auch bei mir jetzt so viele schöne Erinnerungen hervorgerufen hast, weil das ist immer eine total schöne Art das zu erzählen.
Großartig, großartig, großartig.
Okay.
Okay.
Dann großartige Grüße und bis ganz bald, ihr Lieben.
Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald.
Ciao. Tschüss.
So, ihr Lieben, und jetzt vergesst bitte nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Schenkt uns gern ein Like oder eine positive Rezension und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, jede Anregung oder auch konstruktive Kritik auf unseren Social-Media-Kanälen unter Van und Davon oder auch per Mail an mail@vanunddavon.de.
Produktion, Designzimmer, Musikton und Schnitt Raphael Vogt, Idee und Redaktion Raphael Vogt und Kati Borg. Unser Basisfahrzeug Fiat Ducato 2,3 Liter Turbodiesel in L4H3. Und psst, 30% für die Camping-App mit dem Code VAN und davon 3, 2, 1, alles groß.